Herzlich willkommen zur Schlagbeit Ausgabe 68. Wir gehen stramm auf Weihnachten zu und stramm, das ist ein gutes Stichwort. Ich weiß noch nicht, mit was ich jetzt gleich spreche. Eine leere Glühweintasse oder ein voller Markus, na?
Ich bin topfit. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hallo.
Kleiner Disclaimer, der Markus schickte heute Nachmittag eine WhatsApp mit. Ich weiß noch nicht, wie ich heute Abend drauf bin.
Ich bin gut drauf.
Du bist gut drauf, ne? Das ist doch immerhin etwas. Weißt du, wer noch gut drauf ist?
Die Haie, 6 Punkte.
Haie. 6 Punkte Wochenende. Wer hat's erwartet? Wir nicht.
Korrekt. Wir haben auf Ansage tief gestapelt. Schöne Grüße.
Wir haben mal versucht, etwas tiefer zu stapeln, hat dann irgendwo auch mal geklappt.
Vielleicht kann das ein Trend werden. Wir stapeln tief, die Haie pumpen voll.
Ja, wir gucken uns das an. Wir haben ein bisschen was zu tun in der heutigen Folge. Wir haben das letzte Wochenende, wo wir darüber sprechen müssen. So ein paar kleinere Sachen rund um die Gummersbacher Straße. Wir schauen uns vor Weihnachten nochmal genauer in der DEL um. Gucken dann bis Anfang 2024, was für die Haie da vor der Brust ist, weil wir noch nicht wissen, ob wir innerhalb der zwischen Weihnachten und Neujahr eine neue Folge schaffen werden. Und wie versprochen, schauen wir natürlich auf den Markt der deutschen Spieler. Und da hat sich ja auch am letzten Wochenende ein bisschen was getan. Und ich würde sagen, Markus, wir fangen ganz vorne an und es gibt einen ganz minimalen kurzen Abstecher in die Jugend. Vor einer Woche das Spiel der U20 gegen die U17-Nationalmannschaft der USA. Fast ausverkaufte Köln Arena 2. Wer da war, hat richtig Spaß gehabt, kann ich euch sagen. Aber das ging am Ende 3-5 aus Sicht der Junghaie. Das war ein richtig gutes Spiel. Das war das beste Jugendspiel, was ich, glaube ich, je gesehen habe. Und da waren schon so einige U20-früher DNL-Finals auch dabei. Das war vom Tempo nochmal eine ganz andere Nummer. Sehr stark, dass die Junghaie das mitgehen konnten. Klar, natürlich ist man im Schnitt so 2-3 Jahre älter gewesen. Aber dafür ist das eine eine Nationalmannschaft und das andere eine Vereinsmannschaft.
Das Niveau der Amerikaner ist schon gewaltig.
War schon gut, ne? Und das war's dann aber auch von den Junghaien, denn die sind jetzt in der Weihnachtspause, da geht's erst im nächsten Jahr weiter und bis die wieder dran sind, da haben wir vorher tatsächlich auf jeden Fall aufgenommen und sagen euch dann natürlich ein bisschen mehr. Heißt, Markus, wir starten am letzten Freitag. Das Spiel gegen Straubing.
Ja.
Wie fandst du es?
Ich muss eigentlich die Frage, dass ich dir jetzt beantworte, muss ich eigentlich verneinen erstmal, weil eigentlich müsste man dich fragen, denn es war das erste Spiel, was du mal wieder so richtig live, ohne Ablenkung, in vollen Zügen angucken und genießen konntest, oder? Wie war's?
Ja. Angucken, also völlig recht, genießen. Spielbedingt auch tatsächlich, ne? Also, das 3-0 der Haie, das war schon mal ein Fund, mit dem man wuchern kann, glaube ich. Ne? Das ist für mich das beste Spiel gewesen seit der Niederlage in Düsseldorf. Vorher zwar 2 Siege in Mannheim und wer war denn davor? Sag schon, der gegen Ingolstadt zu Hause natürlich. Aber das Spiel gegen Straubing, das war nochmal auf einem ganz anderen Level und das lag natürlich auch an beiden Mannschaften. Wir haben später die PK für euch. Wir haben zur Partie ein Interview mit Tobi Antschitschka oder ich hadere ja, Markus, mit mir, dass ich das noch nie vorher gesagt habe und es jetzt so oft zugeschickt bekommen habe, dass ich es nicht mal mehr als meinen eigenen verkaufen kann, obwohl ich ihn schon seit Wochen benutze, Wandtschitschka.
Oha, ja, okay.
Ja. Mhm. Und du kennst mich, du weißt, sowas kann eigentlich nur von mir kommen.
Das darf eigentlich nur von dir kommen. Ja. Ist das schon eine Frechheit, dass es von jemand anderem kommt? Egal, wer es gewesen ist. Also, dass du da nicht der Erste warst, der es dann in die Welt gebracht hat. Ja, gut.
Ja, ich habe mich zurückgehalten, verrückt.
Okay, das überrascht mich jetzt noch viel mehr. Das muss ich erstmal verarbeiten, aber kommen wir mal zum Spiel zurück. Also, du hast es gerade gesagt, ja, Haie gewinnt 3-0 gegen Straubing und was hat man denn vom Spiel überhaupt erwartet? Man wusste halt, Straubing ist die beste, oder hat die beste Defensive der Liga und dem gegenüber steht halt der zweitbeste Angriff der Liga und Straubing hat halt im ersten Gastspiel in der Lanxess Arena schon gezeigt, was sie defensiv drauf haben und wie gefährlich sie sein können. Das hat man jetzt in dem Spiel nicht so wirklich gesehen. Man muss halt ganz ehrlich sagen, die Haie haben es wirklich richtig gut gemacht gegen Straubing. Wenn man das Spiel einfach mal so von den Fakten her zusammenfasst oder von den individuellen Leistungen halt, wenn man mal guckt, Platz 5 schlägt Platz 2. Bestes Powerplay sticht gegen die beste Unterzahl. Die eigene Unterzahl bleibt wieder schadlos. Gerade schon gesagt, die zweitbeste Offensive schlägt die beste Defensive der Liga. Und du hast ihn gerade schon angekündigt, den Wanschitschka, Tobi Anschitschka, wieder mit einer makellosen Leistung.
Ja, Back-to-Back-Shutouts. Wer sich gefragt hat, und es haben einige, wann es das letzte Mal bei den Haien gegeben hat, ihr braucht nicht so weit zurückzugucken, letztes Jahr.
Du hast ja nachgeguckt. Es war ja Mirko Pankowski, ja, wahrscheinlich in Kombination mit Oleg Schiening.
Ich weiß nicht, ob es in Kombination oder dann alleine war, weil nach einem Shutout wechselt Uwe ja normalerweise den Goalie nicht, aber...
Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich habe auch nicht nachgeguckt.
Ja, also das war tatsächlich letztes Jahr. Davor liegt es dann ein bisschen was zurück. Habe ich auch noch rausgesucht, habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf. Ich meine, 7 Jahre oder sowas wären es gewesen. Da wärst du mit deinem Westlau-Tipp, glaube ich, ordentlich dabei gewesen.
7 Jahre schon? Wow.
Warte, ich sag es dir sofort. Das habe ich allerdings woanders hingepostet. Das war ein 4-0 in Schwenningen und ein 4-0 zu Hause gegen Mannheim. Das war 16-17. Ende Oktober 16-17.
Wow. Okay.
Ja, und von daher, wie gesagt, das kommt nicht häufig vor, aber es kommt vielleicht doch häufiger vor, als man eben denken mag. Und das Erste, wo ich bei der Partie dran denke, ist, dass Uwe Krupp die Reihen umgestellt hat. Mal wieder. Aber aufgrund der Rückkehr von Andreas Thuresson. Und er hat das gemacht, was wir uns in diesem Fall erhofft haben. Er hat die in Anführungszeichen alten Reihen wieder zusammengestellt. Ne? Das heißt, es hatten ja schon länger jetzt wieder die Grenier-McLeod-Schütz-Reihe. Dann hatten wir jetzt auch wieder Kamera Aubry-Thuresson. Und was in Wolfsburg hervorragend funktioniert hat, ein Spiel lang, bevor dann aufgrund von Verletzungen nie wieder zusammengespielt, Wohlgemut van Kalsterstorm.
Sehr wichtig. Und gerade die Reihe hat richtig gut gespielt.
Ja, hat das wichtige 2-0 gemacht im zweiten Drittel. Zwei von den dreien waren beim 1-0 beteiligt, wenn auch in Überzahl das Ganze gewesen ist. Aber das war dann eben die Formation von den beiden. Und last but not least das 3-0 dann von Maxi Kamera noch. Und ja, Andreas Thuresson sehr gut zurückgekommen. Er hat beim ersten Tor den Assist nicht mehr bekommen. Aber dieser wichtige Pass aus der Ecke raus, hoch, einmal quer durch den Slot auf Wohlgemut, der dann den Platz hatte und die Scheibe zum Tor gebracht hat, der kam von ihm.
Ja, richtig. Und was halt auch ganz wichtig war und was mich ein bisschen beeindruckt hat, vor allen Dingen im ersten Drittel, die Haie haben es richtig gut verstanden und richtig gut taktisch umgesetzt, Mattinen aus dem Spiel zu nehmen. Weil der war ja überhaupt kein Faktor.
Ja, können wir auch später hören. Da haben wir Uwe Krupp ja auch gefragt auf der Pressekonferenz. Gerade in Überzahl sah es im Prinzip so ein bisschen aus wie ein 4 auf 3. Und da, wo Mattinen stand, stand immer einer von den Haie-Angreifern quasi so, dass der Pass nicht kommen konnte.
Ja, oder halt in der direkten Umgebung, ne, dass er halt...
Schießen konnte, ne, genau.
Ja, genau. Also der Pass hätte schon 1000%ig kommen müssen und er den Abschluss direkt suchen, aber das war halt nicht möglich. Haben die halt richtig, richtig gut gemacht.
Ja, und dann eben selbst in Überzahl getroffen, Wohlgemut, haben wir eben angesprochen, bringt die Scheibe zum Tor, Gestocher vor dem Tor am Ende... Machen ihn sich die Straubinger selber rein. Freddy Storm als letzter Hai an der Scheibe kriegt dann das Tor. Und im zweiten Drittel das 2-0, eine sehr, sehr schöne Kombination von den dreien über Van Kalster und Storm, der dann die Scheibe in den Slot reinlegt. Wohlgemut als erster da, umkurvt Bugel, der an dem Tag im Straubinger Tor stand, macht das 2-0. Und im Prinzip haben die Haie jedes Drittel 1-0 gewonnen, ne?
Ja, darf man nicht vergessen. Nach dem 2-0 hatte Gianluca Senne noch einen Schlagschuss oder Schuss von der blauen Linie, der am Pfosten landete.
Ja.
Das war noch, ja gut, Straubing hatte auch noch im dritten Drittel, glaube ich, durch Klein. Der hatte, glaube ich, direkt am Anfang des dritten Drittels die Latte getroffen.
Und nicht nur Senne,
die halt den Metin nicht gemacht hat.
Ja, aber ich meine, wir hätten doch noch einen Pfostentreffer gehabt, oder nicht?
Ja, kann sein. Ich glaube, da war noch irgendwo einer. Weiß noch nicht, wer es war.
Warte, da steht, ich guck mal gerade im Highticker, wieder Pfosten, diesmal war es Senhen, ja. Ich meine, davor war es vor dem...
Es war doch vor dem 1-0, wo Wohlgemuth das Ding an den Pfosten geschossen hat. Von da aus geht's doch in den Slot dann zur Kamera.
Das war's 3-0.
Das 3-0, Entschuldige, das war ja nachher.
Das war's 3, ja, aber nee, wir hatten Elias Lindner, da wo der, wo Bugel da das Ding sich quasi nochmal selber reinlegt.
Stimmt, das war aber auch im zweiten
Drittel. Genau, das war im zweiten Drittel, ja, genau, vor dem 2-0. Ja, ja, genau. Den meinte ich, ja. Das war direkt nach dem Penalty quasi.
Richtig, also über links geschickt wurde, durchgegangen ist und dann, ja, leider Gottes nur den Pfosten getroffen hat.
Ja, und von daher, also da waren schon Chancen auf beiden Seiten da. Beide Goalies wirklich gut. Also ich glaube, Bugel braucht man da für die Partie auch gar keinen Vorwurf zu machen.
Überhaupt nicht.
Beim ersten sieht er vielleicht ein bisschen unglücklich aus, weil er die Scheibe nicht sichern kann, aber wenn da so viel gestochert wird.
Das ist dann genauso eine Situation, wo wir bei den Haien auch immer sagen, der Torhüter hat den ersten, die Verteidiger sollten dann den Rest machen und da standen genug Straubing in der Nähe, die Scheibe hätten klären können. Von daher.
Ja, haben sie auch, nur ins eigene Tor.
Ja.
Geklärt ist geklärt.
In die falsche Richtung.
Genau, richtig.
Ja, was dürfen wir nicht vergessen? Zuschauerzahl. 16.630 Zuschauer am Freitagabend gegen Straubing in der Arena.
Ja, ist das jetzt Unterschnitt schon gewesen? Ja, ne?
Wenn wir dann die Statistik von Sonntag nehmen, auf jeden Fall.
Aber warte, das gucke ich mir doch mal gerade an. Das interessiert mich doch jetzt mal. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Schnitt, der drüber liegt. Warte mal, nur Heimspiele der Haie haben wir jetzt einen Schnitt von 16.753.
Dann ist das Unterschnitt.
Ja, warte mal, vor Spieltag Nummer bis Spieltag Nummer 26. 16.673.
Auch Unterschnitt.
Ja, knapp 40 Unterschnitt. Okay, aber das hat den Schnitt jetzt nicht wirklich so viel runtergezogen, muss man sagen. Aber Unterschnitt 16,6 Unterschnitt, ne? Lasst es euch auf der Zunge zergehen, ne?
Wie gesagt, das ist einfach nur der absolute Wahnsinn, aber schon geil.
Ja, und wie gesagt, den Tabellenzweiten geschlagen, ne? Dafür gesorgt, dass die nicht an die Tabellenspitze kommen an dem Spieltag. Und Straubing damit sogar auf den dritten Rang runtergezogen, ein bisschen. Und da hatten die am Sonntag auch noch mal dran zu knapsen, denn Straubing, das Team, was am Wochenende kein einziges Tor geschossen hat, die sind auch noch mal in Bremerhaven 0 nach Hause geschickt worden.
Ja, da ist der Trend nicht so ganz erfreulich momentan. Von daher, da geht's ein bisschen wie in Süden in Tabelle.
Ja.
Muss auch bedenken jetzt, ne, nach dem Wochenende, die Haie haben halt eine Winstreak von 4. Dem kommt dann nur Bremerhaven mit 3 nahe und dahinter. Ja, hast du dann, ich glaube, Wolfsburg hat 2 und Mannheim hat 2 Siege in Folge jetzt. Und
Bremerhaven hat 3.
Die Haie schon richtig gut dabei momentan.
Bremerhaven hat 3.
Ja, sagte ich ja eben.
Achso, sorry. Ich
kommt da mit 3 noch nahe ran und der Rest danach.
Ich hatte irgendwie die 3 zu Mannheim verortet, alles gut. Ja.
Nee, 2. Ja. Mannheim nur 2 zum Glück.
Ja, das ist für Mannheim nach den letzten Spielen auf jeden Fall richtig und wichtig, ne? Also da
ja, auch. Ja, aber sie haben auch beide Spiele irgendwie in der letzten Minute gewonnen, ne?
Ja, das ist auch eine Qualität. Ja. Die Haie letztes Jahr auch.
Ja, muss sich jetzt nur nicht zum Trend entwickeln dann für Mannheim.
Du willst das nicht.
Das ist korrekt. Ich will das nicht. Ich mag das nicht.
Wir gehen mal ein Spiel weiter, denn auch am Sonntag gab es Eishockey in der Lanxess Arena. Und wenn wir gerade schon schön dabei waren, dann sagen wir es jetzt auch, 17.921 Zuschauer am 3. Advent in der Lanxess Arena gegen die Nürnberg Ice Tigers. Und Spektakel trifft es, glaube ich, ganz gut, ne?
Ja, überall.
Also trifft es eher als schönes Spiel, ne? Also von den Haien.
Ja, also man kann jetzt wieder sagen, die Haie spielen gegen ein Team aus den unteren Tabellenregionen und was bekamen wir? Auch Schmerzen irgendwie. Es war halt nicht wirklich toll, was da auf dem Eis passierte.
Und das, obwohl Nürnberg die ersten beiden Spiele wirklich kein Gegner für die Haie war, wenn man jetzt auf die reinen Ergebnisse schaut. Ne? Spieltag 1, klar, wahrscheinlich eins der besten Haie-Spiele die Saison, Nürnberg nach Hause geschickt. In Nürnberg im ersten Drittel ein bisschen Glück gehabt, danach das Ganze aber relativ souverän dann über die letzten zwei Drittel nach Hause gebracht. Erster Sieg in Nürnberg seit, was war es, 5 Jahren? Ne?
Es hätte aber auch in eine ganz andere Richtung gehen können, dieses Spiel in Nürnberg. Also.
Ja, am Anfang schon, ne? Klar, aber dann am Ende eben nicht mehr.
Ja, richtig. Man kann quasi sagen, Nürnberg hat im ersten Drittel seine Pulver verschossen, damals beim Spiel in Nürnberg.
21-3 Torschüsse waren es.
Ja, das hat irgendwie was vom Mannheim-Spiel letztens. Und
oder also, ich glaube, waren 18-4 und 21-3 war Mannheim, glaube ich, ne? Aber egal. Ähnlich wie gegen Mannheim.
Kommt im Endeffekt auch selber raus. Also, aber wenn wir jetzt auf das Spiel am Sonntag halt gucken, ja, man kann dann auch wieder da zusammenfassend sagen, bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen, Tobi Antschischka eigentlich derjenige, der im Endeffekt das Spiel gewonnen hat, der hat halt irgendwie gefühlt alles gemacht, außer Tore geschossen. Das hätte jetzt noch gefehlt bei ihm, irgendwie so ein Goalie-Goal, Empty Net vielleicht. Ich glaube, das hätte seinen Tag nochmal so richtig abgerundet. Aber was der an 1-0-Situationen sich reinziehen musste gegen Nürnberg, das war schon nicht mehr schön. Und ich glaube, da gab es doch die eine oder andere nette Ansage. Und ich weiß gar nicht, wann war es nochmal? Wann hat Uwe Krupp die Auszeit gezogen? Kurz nach dem zweiten Drittel, 5,5 Minuten war es, ja, glaube ich.
Nürnberg dürfte halt irgendwie
völlig das Spiel in der Hand hatte. Und dabei hatte eigentlich alles so gut angefangen. Doch nach diesem Tor von Maxi Kamara, nach 20 Sekunden, hatte ich halt so ein Gefühl von, jedes Mal, wenn die Haie Spiele hatten in der Vergangenheit, wo sie sehr, sehr früh getroffen haben, ging es danach relativ zäh zu Ende. Und das war irgendwie diesmal auch wieder so.
Ja. Willst du die Kuh vom Eis bringen, oder?
Auch fang du an, ich feg sie dann runter.
Alles klar. Ja, es gab was, das man sehr selten sieht. Generell im Eishockey in Deutschland eigentlich noch weniger. Es gab einen Goalie-Fight. Und das sind ja immer so gemischte Gefühle, sag ich mal, die man in diesen Momenten hat. Das ist für die Stimmung in der Arena und für den Entertainment-Faktor sehr gut. Das ist wahrscheinlich eine der meistgeteilten Nachrichten, die wir auf Twitter abgesetzt haben. Wahrscheinlich einer der meistgesehenen Beiträge auf Instagram, die wir abgesetzt haben. Obwohl es mit Eishockey halt wirklich eher wenig zu tun hat. Auf der anderen Seite. Und das sagt der Junghaie, genau. Wurde auch, glaube ich, später im Interview in der zweiten Drittelpause nochmal gesagt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch wenn ich da unterwegs war. Aber ich meine, das habe ich so leicht mitgekriegt.
Richtig gehört.
Ja. Aber auf der anderen Seite, warum, Markus? Warum?
Und da kommen wir an den wichtigen Punkt. Da gehen halt die Meinungen ordentlichst auseinander. Ich glaube, da wurde auch kontrovers darüber diskutiert. Auch deutschlandweit, also deutschlandweit eher nicht, sondern halt in Köln. Deutschlandweit war die Reaktion mit eher so, boah, qualified, Wahnsinn, ey, total geil. Und ja, aber man muss, glaube ich, mal so ein bisschen gucken, wie kam es überhaupt dazu, ne? Also die Haie hatten eine Chance, ein Abschluss war es, glaube ich, von, wer hat denn da einen Abschluss gehabt? Ich glaube,
Kamera oder Aubry, genau.
Nee, ich glaube, Aubry war es, der die Scheibe zum Tor brachte. Treutle hat die Scheibe festgemacht. Tureson fuhr dann Richtung Treutle, wurde dann von einem Nürnberger unsanft gegen das Torgestänge bzw. ins Tor befördert. Und daraus resultierte halt dann, dass Aubry sich zu Recht einmischte, weil Tureson konnte halt nichts mehr machen in der Sekunde. Das rief dann zwei Nürnberger Feldspieler plus Niklas Treutle auf den Plan, die sich dann Aubry vorgenommen haben. Und als sich das so ein bisschen auflöste und Treutle auch seinen Senf Richtung Aubry dazugegeben hat mit der Stockhand, da kann ich nur an Joe Canetta erinnern. Gut, da lag der Gegenspieler auf dem Boden, aber mit der Stockhand so zuzuschlagen oder mit dem Blocker, finde ich einfach ein No-Go als Goalie gegen einen Spieler, der vor allen Dingen auch keinen Helm auf hatte, den Aubry inzwischen schon verloren hatte. Und ja, dann kam halt Tobiaschik da langsam des Weges über das Eis bis ins Nürnberger Drittel und kurzer Augenkontakt mit Niklas Treutle und dann ging die Ausrüstung fliegen und die Fäuste flogen. Ja, Tobiaschik hatte im Laufe des Falls relativ wenig Chancen gegen Niklas Treutle, der, glaube ich, den schon mal einen Goalie-Fight hatte, meine ich sogar. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ich meine, in der Vergangenheit hätte mal einen gehabt. Und der ist halt als klarer Punktsieger aus dem Duell hervorgegangen. Ne? Du hast gerade schon gesagt, die Halle tobte, die Stimmung war riesig. Und es war vielleicht auch ein Zeichen an die Mannschaft, sich auch ein bisschen mehr zu wehren. Denn ich hatte während des Spiels auch bis dahin das Gefühl, Nürnberg hat es irgendwie verstanden, die Haie zu provozieren, ein bisschen nicklig zu spielen. Und das ging den Haien unter die Haut. Und das war, aus meiner Sicht, war es das richtige Zeichen, weil kein anderer Spieler, der zu dem Zeitpunkt auf dem Eis war bei den Haien, also Tureson, wie gesagt, wurde mehr oder weniger ausgeschaltet in der Situation. Aubry war halt gnadenlos unterlegen. Und die anderen drei, die drauf waren, ja, da hat sich keiner so richtig dazu berufen gefühlt, was zu machen. Und das hat dann, das Heft des Handelns hat halt dann Tobiaschik an die Hand genommen. Und dann kommen wir halt dann zur Kehrseite der Medaille. Das hast du dann vollkommen richtig gesagt im Nachgespräch auch. Man mag sich nicht vorstellen, er hätte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen oder einen Finger oder die Hand gebrochen bei dem Fight. Ne? Also ich glaube, dann wäre das Geschrei riesengroß gewesen. Und so wie wir es, glaube ich, auch mitgekriegt haben, Moritz Müller fand das Ganze auch nicht so toll, dass Tobias Anschall das gemacht hat. Der hätte sich, glaube ich, auch eher gewünscht, dass jemand anders da in die Bresche gesprungen wäre. Aber es ist jetzt so gekommen. Und im Endeffekt kann man sagen, Glück gehabt.
Ja, was vor allen Dingen auch ein bisschen natürlich daran liegt, diese ganzen Handverletzungen im Kampf, die kommen ja aus zwei Arten. Zum anderen sind das Eishockeyspieler und keine Boxer, ne? Die wissen im Zweifelsfall nicht genau, wie man so eine Faust ordentlich macht, dass da eben nicht was bricht, weil das kann ja auch beim eigenen Schlag brechen. An den entsprechenden Stellen, wenn du eben die Faust nicht ordentlich machst, oder eben, was ja bei den Spielern dann gerne der Fall ist, ne, wenn die gegen das Visier schlagen, dass du dir halt vorne die Fingerknochen mittig brichst oder wenigstens Cuts erleidest, weil du eben auf diese scharfe Plexiglas-Ecke schlägst. Gut, das ist bei Goalies jetzt eher nicht so, weil die Goalies ziehen natürlich die Helme aus, logischerweise. Hast du ja eben richtig gesagt. Aber trotzdem kann sowas mal passieren. Und ey, du musst nicht unbedingt auf einen Niklas Treutle bei sowas treffen, der nach dem Spiel ganz klar gesagt hat, ne, ey, Ehrenkodex, ne, wenn der Gegner blutet, dann hört man auf. Punkt.
Ja.
Denk dir mal ein Barry Brust oder sowas an der Stelle, dann spielen wir wahrscheinlich ohne Anschitschka das Spiel zu Ende.
Auf jeden Fall. Und er hat auch nach dem Spiel auch gesagt, also Tobias Anschitschka, das war jetzt sein erster und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch sein letzter, auch wenn er das mit einem Lachen gesagt hat, im Arena-Interview. Aber ja, wie gesagt, also es war von der Aktion her das richtige Zeichen, aber ich bin dann auch der Meinung, es war in dem Moment der falsche Spieler.
Was ich halt ganz, ganz okay finde daran ist, es ist ein offener, gewollter Fight. Das ist keine Hinterfotzigkeit, das ist keine Nicklichkeit, das ist kein Sucker Punch oder ähnlich, sondern es war face to face, straight up, die wollten beide, die haben beim Shake Hands später, gab's ein kurzes Gespräch noch zwischen den beiden, die standen auch, glaube ich, beide als Letzte in der Reihe beim Shake Hands, das hat dann also wirklich ein bisschen länger gedauert. Und so ist das dann auch okay.
Weil ich aber in der Aktion trotzdem nicht verstanden habe, dass Treutle nicht 2 Minuten mehr bekommen hat. Wie gesagt, beide vorher.
Ja, für vorher. Ja, okay, für vorher, natürlich, klar. Ne? Da kann man natürlich drüber diskutieren. Das andere ist, und das hat Anschitschka ja später auch gesagt, und das habe ich, glaube ich, direkt als erster bei uns reingeschrieben, das geht auf deine Konzentration, so ein Ding. Ne? Und er war voll in der Partie drin. Ne? Der war bis dahin wieder. Bei jedem 1-0 war er da und du hast es eben gesagt, es waren einige und nach der Aktion fielen die beiden Gegentore ja dann aus solchen Aktionen und er hat es ja selber gesagt, vielleicht hätte er die sich nicht gefangen, wenn es den Fight eben nicht gegeben hätte. Ich bin weit davon weg, ihm auch zu sagen, ne, dass er die Tore schuld ist, das wäre ja Quatsch. Ne? Das waren 2 sehr schöne Breaks mal wieder von den Nürnbergern, die davon in der Partie viel zu viele hatten. Aber wer weiß, ob er so ohne Fight dann nicht doch gehalten hätte. Zwischendurch müssen wir natürlich sagen, die Haie in Unterzahl durch Justin Schütz das 2:0 noch gemacht. Und das war so ein klassischer Unterzahltreffer. Scheibe hinten rausgedroschen, so dass die hinten in die Bande geht. Weit genug weg vom Trapez, dass Treutle nicht hinkonnte. Und Justin Schütz war der Erste da und hat dann eben Treutle keine Chance gelassen.
Ja, also das war dann mal wieder so ein klassischer Justin Schütz, der halt dann, ich will ja ungern sagen, spekuliert hat, ne? Aber er war halt zur rechten Zeit am rechten Ort, hat sein Tempo ausgespielt und dann das Ding eiskalt verwandelt. Das hat uns dann an den Schütz von Anfang der Saison erinnert und das hat ihm auch tierisch gut getan. Man hat es auch an seiner Reaktion wieder gesehen, ne? Der geht ja dann immer voll aus sich raus. Und das ist immer eine Freude, ihm zuzusehen, wenn er halt dann die Emotionen rauslässt. Ja, aber wie gesagt, das mit der Konzentration bin ich voll und ganz bei dir. Die Tore wären auf jeden Fall vermeidbar gewesen, sei es durch Anschischka selber oder halt durch Waterleute, die halt viel zu viele Alleingänge oder Überzahlsituationen der Nürnberger zugelassen haben. Aber man muss den Nürnberger zugutehalten, ne? Sie sind jetzt 13. in der Tabelle, aber sie haben ein gutes Spiel gemacht, ne? Und die haben in den letzten Spielen halt immer gute Spiele gemacht, waren halt auch nah dran, ständig Punkte zu holen, nur es hat dann hier und da knapp nicht funktioniert. Und ja, das war jetzt am Sonntag wieder so ein Spiel. Also ich bin weit davon weg zu sagen, so die Haie haben die Nürnberger halt unterschätzt und haben deswegen das Spiel halt so spannend gemacht. Nürnberg hat einfach gut gespielt und die spielen halt besser, als die Tabelle momentan aussagt, meiner Meinung nach. Und die brauchen wahrscheinlich einfach so ein Quäntchen Glück und einfach mal so einen Lauf, um da unten rauszukommen oder halt besser dazustehen, als sie momentan tun.
Auch das könnt ihr gleich am Ende des Podcasts hören. Auch das haben wir gefragt bei der Pressekonferenz an Uwe Krupp. Einfach dranbleiben, dann kriegt er da auch die Antwort vom Coach. Letztes Drittel, kurz erklärt, frühe Führung für die Haie durch Grenier, abgefälschter Schuss von McLeod, stand da richtig, hat die Kelle gut reingehalten und dann gab es am Ende eben noch das Ding ins leere Tor und somit wieder 3 Punkte für die Haie und damit seit dem Derby-Debakel 4 Siege mit voller Punktzahl für die Haie.
Was wir kurz noch sagen müssen.
Bitte.
Zum letzten Drittel, beziehungsweise zum Spiel. Oliver verletzt ausgefallen im ersten Drittel.
Oh ja, ganz früh schon, ja, da hast du recht, ja.
Nach einer Aktion einer Bande, die er sich, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig gesehen, du hast, glaube ich, gesehen, wo er selbst in den Check reingefahren ist.
Ja, und dann, völlig, völlig blind in die falsche Richtung gelaufen, nicht gesehen, dass der Nürnberger da kam und ist voll in den Check reingelaufen und der war absolut fair. Wer schon mal selber Eishockey gespielt hat, der weiß, sowas passiert schon mal, der weiß, das tut auch weh. Und ich glaube, er ist halt einfach blöd gefallen oder hat unten am Bein noch irgendwo was mitgekriegt. Es war nicht Richtung Kopf oder so, sondern er ist da schon ein bisschen gehumpelt danach. Und das war in den ersten, ich glaube, 5 oder 6 Minuten von der Partie war das schon.
Ja, das war relativ früh. Relativ früh. Und das hatte dann zur Folge, dass vor allem im dritten Drittel dann die...
Ja.
Ja, die ersten zwei Formationen sind halt gleich geblieben, aber alles, was dahinter kam, spielte halt mehr oder weniger vorgewillt durcheinander.
Ja, so wie Uwe halt gesagt hat, 3 Mann aufs Eis, ne? Und du und du, ihr geht jetzt.
Ja, oder wer gerade noch am meisten Luft hat oder wieder am meisten Luft hat.
Ja.
Ja, hat jetzt aber nicht geschadet. Du hast gerade schon gesagt, die Haie haben dann 2 Tore im letzten Drittel gemacht, haben das Spiel gewonnen und dann die 3 Punkte einfahren können.
Und das bringt uns dazu, auf die Tabelle zu gucken. Und da gucken wir heute mal wieder ein bisschen genauer drauf. So ein bisschen nach der Hälfte der Saison, 28 von 52 Spielen gespielt. Und ganz oben, man höre und staune, die Fishtown Pinguins Bremerhaven. 56 Punkte aus 28 Spielen, einziges Team mit einem 2er-pro-Spiel-Punkteschnitt. Dahinter die Eisbären, 1 Punkt dahinter. Straubing jetzt schon ein bisschen weiter weg mit 51 Punkten durch die beiden Niederlagen. Dahinter die Haie, 50 Punkte auf Rang 4, 49 Punkte. Wolfsburg, 48 Punkte. München. Und dann kommt mal wieder so eine kleine Lücke bis Schwenningen, 45 Punkte, die gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind. Die kämpfen aber auch damit, dass Eriksson aktuell nicht dabei war, leicht verletzt, dass die beiden Spinks momentan nicht dabei sind, also im Prinzip ihre 3 wichtigsten Spieler. gerade ausfallen. Und die zählen natürlich da jetzt gerade vom Punktepolster und nehmen ab und an auch immer noch mal einen Punkt mit. Dahinter dann Ingolstadt, die inzwischen auf Rang 8 stehen, auf 9 Mannheim, auch die jetzt mal wieder mit einem guten Wochenende, auf 10 Frankfurt und auf Platz 11 die DEG. Und das ist insofern interessant, sich das Ganze hinten anzugucken, denn das werden spannende Spiele am Freitag, am Freitag und am Sonntag, will ich schon sagen, am Donnerstag und am Samstag. Merke auf für gleich. Düsseldorf gegen Ingolstadt, Frankfurt in Mannheim. Das heißt, da spielen 8, 9, 10 und 11 untereinander. Und danach spielt nämlich am Samstag die DEG direkt gegen Frankfurt. Und je nachdem, wie die beiden Spiele aussehen, sind diese 7-Punkte-Polster, die Frankfurt dann noch vorne hat, können die auch ganz schnell weg sein.
Ja, das zeigt halt wieder auch, ne, so in Gänze die Tabelle, wie eng es halt ist. Und wir haben es letzte Woche gesagt, wir haben es auch vor die Woche gesagt, ein Wochenende oder ein perfektes Wochenende kann halt viel ausmachen in der Tabelle. Und wenn wir einfach so auf die Spielpaarungen gucken, dann fällt halt ganz besonders am Donnerstag Auge. Und das ist halt der 13. Nürnberg zu Hause gegen den 14. Iserlohn. 6 Punkte Abstand sind es. Es können 9 werden, wenn Nürnberg gewinnt. Es können auch nur 3 werden, sollte Iserlohn auswärts gewinnen. Und wenn Nürnberg an so eine Abwärtsspirale reinkommt, und wir haben die ganzen letzten Wochen mal gesagt, war die Iserlohner Abwehr, ne, schon früh die 100 Gegentormarke geknackt. Nürnberg ist jetzt auch bei 110 Gegentoren. Also
ja, die waren, glaube ich, ein oder zwei Spiele hinten dran.
Ja, also stehen denen in nichts nach. Und das wird echt spannend. Und Augsburg ist ja gerade auch irgendwie, ja, so richtig wegkommen sie auch nicht. Punktgleich mit Nürnberg. Die DEG liegt auch nur 2 Punkte davor. Also das wird schon echt interessant. Aber wenn wir unten das angucken, können wir auch genauso gut den Blick mal nach oben werfen. Die Haie haben mit Straubing geschlagen und wenn wir uns einfach mal nur im Vergleich die nächsten Spiele oder die Spiele bis zum Jahresende der Straubing Tigers angucken, die haben jetzt am Donnerstag die Schwenninger Wild Wings zu Gast. Du hast eben gesagt, die sind jetzt so ein bisschen im Abwärtstrend, ne, auch geschuldet der ganzen fehlenden Spieler. Mal gucken, wann die alle so wiederkommen. Nach dem Heimspiel gegen Schwenning geht es dann für Straubing nach Ingolstadt. Danach geht es nach München und dann kommen die Adler Mannheim. Und am 30. erwartet Straubing zu Hause Nürnberg. Also alles keine Selbstläufer.
Ja, wie bei den Haien wahrscheinlich auch nicht, aber da kommen wir natürlich im späteren Verlauf noch zu. Du hast gerade noch mal angesprochen, ne? 100 Gegentore war Iserlohn der erste. 100 Tore haben wir inzwischen auch geknackt. Die Eisbären Berlin inzwischen mit 101 Toren. Die stärkste Offensive der Liga weiterhin. Und wir haben es eben schon mal erwähnt, die Haie dahinter mit 91 Toren auf Rang 2. Geschuldet auch der Statistik, wo die Haie vorne sind, ne? Nämlich dem Powerplay.
Ja, also da machen sie weiterhin echt einen guten Job, auch wenn ich weiterhin immer so der Meinung bin, die könnten eigentlich noch viel besser sein, was das Powerplay angeht. Ne? Also ja, die machen dann die obligatorisches Tor im Spiel, aber wenn du dann so manche Powerplays siehst und auch die Spieler, die auf dem Eis stehen, denkst du so, es kann doch nicht sein, dass sie nicht mehr aufs Eis kriegen, also jetzt an Toren.
Ja, 25 Tore in 105 Situationen macht 23,81%, das ist Liga-Bestwert. Das Goal-Differential in den Special Teams, die Haie aber mit minus 1 im Mittelfeld auf Platz 8. Ne? Da geht es von plus 9 bei Straubing und München bis zu minus 11 bei Iserlohn und Düsseldorf zum Beispiel.
Ja, es ist halt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, so, ja, die Unterzahl hat jetzt die letzten Spiele gut performt, hat kein Gegentor zugelassen, aber trotzdem ist die Quote halt immer noch sehr ausbaufähig. Da liegen die Haie halt mit 78,86% gerade mal auf Platz 10.
Was haben wir noch für News kurz aus der DEL? Einspielsperre für Alex Oblinger, der fällt damit am Donnerstag aus, ist aber am Samstag gegen die Haie wieder mit dabei. Ryan Button aus Wolfsburg, der hätte am Donnerstag in Köln gespielt, der hat sich allerdings verletzt im Spiel zuletzt und fällt langfristig aus. Und ansonsten tatsächlich gar nicht so viel, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Lassen wir die DEL ein bisschen hinter uns und kommen zu dem Punkt, den wir vorher schon mal versprochen haben, den wir letzte Woche mal eine Woche geschoben haben, wo wir jetzt dann allerdings hinkommen, und zwar der Markt der deutschen Spieler zur nächsten Saison. Das Ganze immer unter der Prämisse. Letztes Mal haben wir schon verkündet, dass der Düsseldorfer Alex Ehl wohl im nächsten Jahr die Schlittschuhe für die Haie schnürt. Und dann ist am Sonntag noch so eine kleine Bombe geplatzt. Der gute Ringred. Ganz nebensächlich, der gute Ringred auf Twitter/X, einfach mal so in den Raum gestellt, allerdings noch nicht, wie er es sonst sagt, immer sicher, sondern tatsächlich dieses Mal als Gerücht, dass Parker Thomy bei den Haien aufschlagen soll in der nächsten Saison.
Ja, und Parker Thomy war dann, wie passt es besser, gestern bei der Eishockey-Show zu Gast in einem Interview. Und Sascha Bandermann hat ihn dann nicht direkt, aber halt so zwischen den Zeilen ein bisschen gefragt, wie es so mit seiner Zukunft aussieht. Und ja, ich hatte vorher schon ein bisschen gemutmaßt, was als mögliche Antwort dann von Parker Thomy kommen könnte. Und er hat mich nicht enttäuscht. Er hat halt darauf verwiesen, ne? Er ist halt Spieler der Straubing Tigers und konzentriert sich momentan voll auf sein Comeback, was halt kurz bevorsteht. Und hat halt dann vielsagend gesagt, ne? Zu seiner Zukunft will und kann er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Bekenntnis dafür, dass er in Straubing bleibt.
Ja, warten wir mal ab. Ne? Aus Richtung von Ringred kommt ja normalerweise kein Quatsch. Von daher Augen und Ohren ein bisschen offen halten. Tun wir natürlich zu anderen Gerüchten auch. Sind da noch so bei so ein, zwei Sachen dran. Aber da sagen wir dann natürlich erst was zu, wenn wir es auch spruchreif haben soweit.
Natürlich.
Aber wie sieht denn der deutsche Spielermarkt jetzt generell mal aus, Markus? Weil man muss ja einfach sehen, ne, wenn man sich den Kader der Haie so anguckt, dann kann man ja schon mal sagen, da sind so ein paar deutsche Spieler, wo es schwierig wird für die nächste Saison. Man kann es von den Verträgen her nicht immer genau sagen bei den Haien natürlich, wie das aussieht. Aber ein paar Verträge, die auslaufen werden, wo man definitiv gucken kann, sind für mich zum Beispiel Stan Dietz, das ist ein Mark Oliver, das ist ein Carter Proft, das sind so die drei deutschen Spieler, wohlgemerkt natürlich, ne, die mir da als erstes einfallen. Und dann, wie sieht es auf der Torhüter-Position aus, ne? Beide Vertrag nur bis dieses Jahr, soweit wir wissen. Aktuell hat sich Tobi Antschitschka deutlich abgesetzt. Gibt sich ein Mirko Pankowski mit dem Backup zufrieden oder versucht das woanders nochmal? Ne?
Ja, das sind halt alles berechtigte Fragen, die man stellen muss. Ne? Und aber dann vielleicht mal die Gegenfrage so in deine Richtung. Meinst oder findest du nicht auch, dass wir so bei der Kaderzusammenstellung inzwischen an so einem Punkt angelangt sind, auch jetzt aufgrund der Performance und also der Leistung generell der Haie, wo es eigentlich nur noch um, vorher, sagen wir mal so vorsichtig gesagt, um punktuelle Veränderungen im Kader geht?
Na klar.
So ist, könnte es jetzt sein, dass es so die Zeit der großen Umbrüche erstmal vorbei ist?
Ja, es kommt natürlich drauf an, was passieren wird mit einigen Spielern, ob die vielleicht keinen Bock mehr haben. Ne? Also da würde ich jetzt bei den Deutschen tatsächlich, wäre ich da gar nicht mal so drauf. Aber das sind dann eher so Sachen, die für mich in den Conti-Spieler-Positionen gehen. Ne? Was ist mit einem Alex Grenier, Gregor McLeod, dem Vernehmen nach, hier haben wir ja letztes Mal gesagt, verlängert, für gutes Geld verlängert. McIntyre wird nicht jünger, war dieses Jahr schon der Entscheider in der Frage, ob er noch eine Saison dranhängt oder nicht. Ein Andreas Thuresson im selben Alter, dicke Gehirnerschütterung dieses Jahr, die nächste in seiner Karriere. Ne, wie sieht's damit aus? Wie sieht's mit einem André Schuster aus? Ne, ist man mit dem so zufrieden, dass man da noch was sagt? Was ist mit eventuellen deutschen Pässen für Freddy Storm und Louis-Marc Aubry? Ne, muss man natürlich auch im Auge behalten. Dann brauchst du den deutschen Markt vielleicht gar nicht so anzugucken. Dann hast du mit El und eventuell mit Tuomi vielleicht schon genug gemacht. Hast noch zwei weitere Stürmer mit deutschem Pass im Sturm und kannst für die Dietz-Position in der Verteidigung vielleicht sogar auf einen weiteren Conti setzen. Das sind so Sachen, die man sich da alles angucken kann. Aber dennoch haben wir ja gesagt, wir gucken jetzt einfach mal auf den deutschen Markt, ne, und was da so los ist, und ganz ehrlich, so viel, was mir da gefällt, ist da tatsächlich gar nicht unterwegs, Markus.
Hey, also, was dir so gefällt, ist auch dann auch die Frage, wer von denen ist wirklich verfügbar, ne? Also nur weil jetzt zum Beispiel, weil wir bei Elite Prospects gucken und da ein Spieler drin steht, der halt nur bis Ende des Jahres Vertrag, heißt es ja nicht, dass der wirklich auf dem Markt ist. Ne?
Nein, also das ist ja bei den Münchnern so, ne? Die geben ja generell keine Laufzeiten bekannt. Auch bei Augsburg sind alle Spieler mit Vertrag bis Ende 23, 24 drin, wobei ich bei Augsburg sagen muss, das wird mir im Zweifelsfall nur ein Name einfallen, der mich da so halbwegs interessieren würde. Und da sind wir deutlich im U23-Bereich. Das wäre Moritz Elias.
Ja,
mit seinen 19, generell, dann 20 Jahren.
Ich würde das versuchen, ein bisschen anders zu formulieren. Also, du hast ja gesagt, wenig, was dir gefällt. Ich würde es vielleicht dahin lenken wollen, zu sagen, wenig dabei, was jetzt in die Spielweise der Haie passt und den Kader noch weiter verstärken würde. Ich würde es vielleicht sogar dahin gehen und dann halt auch mit der Verfügbarkeit. Weil, wenn ich mir jetzt einfach mal die Liste rauf und runter durchgucke, lese jetzt mal von oben herunter einfach die Namen, die jetzt mir quasi in der Suche erscheinen.
So, ja, das fängt an mit. Also, pass auf, sag mal die Namen, die dir gefallen. Die erscheinen.
Okay, die Namen, die mir gefallen. Da bin ich auch lange am Suchen.
Und dann sag mir danach mal, wie viele davon sind über 23?
Lass mich mal hier. Ich muss jetzt mal im Stillen kurz die Liste durchgehen. Also klar, der erste, der mir auffällt, den haben wir gerade genannt, ist halt dann wirklich Parker Tomi, wo ich sage so, das ist ein Spieler, der gefällt mir, den würde ich gerne haben. Und wie gut, dass er gerade als Gerücht aufgetaucht ist. Und danach, also ein... nicht wirklich. Der Elias hast du gerade genannt, könnte ich mich mit anfreunden. Ein Lukas Käble wäre halt für mich ganz, ganz interessant, aber den zieht es ja wohl zu den Adler Mannheim, wie wir gehört haben. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt in den letzten Wochen.
Ich weiß gar nicht, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da hatte ich doch was. Käble war nämlich zu Gast im Podcast beim Malte für Bremerhaven und ich und meine, da wäre was in der Richtung gefallen. Das gucke ich mal gerade.
Während du guckst, gucke ich mal eben weiter.
Red du also, schon mal weiter, genau, richtig.
Ja, also ein Roman Kechter wäre halt auch noch jemand, den ich ganz spannend finden würde. Dann auf jeden Fall ein Josh Samanski von den Straubing Tigers, der sich da richtig, richtig gut macht zurzeit. Und dann weitergehen. Ein Nino Kinder ist auch noch ein Name, der durchaus interessant sein kann. Dann Daniel Schmölz halt von seiner Spielweise her und seinen Scoring-Fähigkeiten, den musst du halt immer irgendwo wo auf dem Zettel haben. Der hat aber, so wie es vorletzte Woche hieß, angeblich einen Vertrag in Ingolstadt unterschrieben zur neuen Saison. Ja. Wie viel da jetzt dran ist, wissen wir jetzt leider nicht. Ist das nur das,
was... Ja, was ich aus Ingolstadt höre, dürfte das relativ fix sein.
Ja dann, was mich wirklich erfreut, also seine Entwicklung ist halt die von Nicolas Appendino. Also das ist halt wirklich einer, wo ich auch sagen würde, den würde ich sofort zurückholen oder sofort holen. Und Daniel Leonhardt aus Nürnberg hat auch eine gute Entwicklung genommen. Ist auch ein Spieler, über den man definitiv nachdenken könnte. Also man sieht schon, es gibt schon den einen oder anderen Namen, aber wenn man die Liste halt durchguckt, die Liste umfasst, glaube ich, gerade 163 Spieler, da muss man schon genau hingucken, ne? Und immer so auf die nächste Seite weiter. Ich werde es wahrscheinlich den einen oder anderen übersehen haben, aber nur um einfach mal ein paar Namen zu nennen von Spielern, die
wohl auf dem Markt sind, aber.
Also ich finde es jetzt gerade nicht, aber soweit ich das im Kopf habe, ist das zumindest von Kälble bestritten worden, dass es sowas gibt.
Okay, na gut, dann.
Aber dann guck mal, du hast ja ein paar Namen schon genannt. Ich lege einfach noch mal ein paar drauf. Du hast viele gute genannt, die bei mir auch in die Richtung gehen. Wie gesagt, ne, ich bin gestolpert über Moritz Elias, ich bin gestolpert über Alex Blank. Du kannst im Prinzip die anderen Düsseldorfer U23-Spieler auch in diese Rechnung aufnehmen, ne, wie ein Josef Eham zum Beispiel. München würde ich mich jetzt so gar nicht dran trauen. Ich gehe jetzt einfach mal gerade so durch. Genauso wenig wie Berlin. Das werden wahrscheinlich nicht so die Sachen werden, in denen wir fischen werden. Ein Philipp Kraus.
Ja, klar, natürlich.
Ne? Wäre so eine Sache. Appendino hast du gesagt. Wie gesagt, da hängt hier bei mir auch noch der DNL-Gamer im Schrank. Da wäre ich sofort mit dabei. Du musst auch im Zweifelsfall ein bisschen auf die Backup-Position gucken, wobei du da natürlich einen Lunemann hinten dran hast. Aber wer weiß, was denn zum Beispiel mit einem Flo Bugel ist, wenn er da nicht zur Nummer 1 aufgebaut wird in Straubing. Und Miska ist ja diese Saison die unangefochtene Nummer 1.
Ja, aber ich glaube, im Bugel kannst du rausrechnen, weil. Wenn Tobi Antschischka halt die Leistung so weiterbringt, wie er sie bringt, dann wird ein Bugel nicht zu den Haien wechseln und sich dann
mit. Nein, aber wie gesagt, ne, einfach als Namen. Du hast die Nürnberger gerade eben alle schon genannt, ne? Ein Kechter, ein Leonard, ein Ellis Hede, so er denn den deutschen Pass kriegt, ist für jedes Team interessant, glaube ich, in der Liga.
Ich hatte echt gedacht, der hätte den schon.
Nein, den hat er tatsächlich noch nicht. Und dann. Wenn wir mal den Verteidigermarkt gucken, dann werden wir sagen, Dietz wäre so ein Thema für uns. Was wäre denn mit einem Tim Bender aus Iserlohn? Weil Colin Ukbekile, das ist ja ziemlich sicher, den wird es nach Frankfurt verschlagen.
Könnte man drüber nachdenken, aber den will ich jetzt eher erstmal hinten anstellen. Also ein Bender wäre für mich nicht die erste Wahl. Also erste Wahl definitiv wären da wirklich Spieler der Marke Käble und halt auch von der Entwicklung her, wie er sich momentan halt zeigt, halt Appendino.
Ja.
Gegenüber Bender zumindest.
Ihr merkt, der Markt der Deutschen, der ist etwas diffizil und schwierig. Das kommt zum einen daher, dass er natürlich sehr früh schon attackiert wird von den Teams. Nicht umsonst sind die ersten Verpflichtungen, die meistens getätigt werden oder die dann ans Licht kommen, die der deutschen Spieler. Wie das dann eben auch bei den Haien aktuell so ist, mit El und vielleicht Tomi, ne? Und da warten wir mal noch ein bisschen ab und gucken mal, was sich da noch die nächsten Wochen so gibt, weil im Normalfall so Mitte, Ende Januar spätestens bist du da eigentlich vom Wissensstand her schon, dass du sagen kannst, ja, da kann die Sommerpause sehr kurz werden.
Ja, richtig, richtig, weil die meisten Deals werden halt, ne, genau jetzt in der Zeit gemacht, so im Dezember vor Weihnachten, um Weihnachten, nach Weihnachten. Und da kommt ein bisschen Schwung in den Markt und alles, was dann, ja, noch nicht bekannt ist, wird dann über die Sommerpause per rauskommen. Aber was die Deutschen angeht, du hast es schon gesagt, werden wir wahrscheinlich bis Ende Januar schon das meiste wissen.
Apropos Schwung, wir nehmen jetzt noch mal ein bisschen Schwung auf und gucken auf die nächsten Heilspiele. Und wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie wir es schaffen, zwischen den Jahren aufzunehmen. Deswegen gucken wir jetzt mal so den groben Überblick auf die nächsten Spiele der Haie bis zu Beginn des neuen Jahres. Aber natürlich mit dem Fokus auf den nächsten 2 bis 3 Partien. Denn am Donnerstag, nicht vergessen, es ist Donnerstag, es ist nicht Freitag. Wer Freitag in die Arena geht, hat Pech gehabt. Der kann ein bisschen Weihnachtslieder singen oder sowas. Irgendwas war da, meine ich. Wir sind am Freitag in Krefeld. Kann man auch nochmal an der Stelle erwähnen. Mit ein paar Zuhörern, die sich bei uns gemeldet haben, vielen Dank dafür, die mit uns diese Reise nach Krefeld antreten wollen, um sich das dann mal anzugucken, wie das in der DEL 2 so aussieht.
Diese Exkursion.
Exkursion nach Krefeld, Markus zeigt uns seine Hood oder so ähnlich wird der Titel lauten.
Oh,
ne?
Gottes Willen.
Ja, Kamion. Donnerstag. Wir haben noch
schönere Ecken zu zeigen als die.
Donnerstag, Wolfsburg. Arena, würde ich sagen, da sprechen wir wahrscheinlich an einem Donnerstag vor Heiligabend gegen Wolfsburg. Lass es mal so 13.000 bis 14.000 sein, oder?
Unterm Schnitt, definitiv. Ja,
definitiv, also unterm Schnitt, ganz klar. Da brauchen wir gar nicht sagen, dass wir da hingehen. Aber da ist noch eine Rechnung offen, und zwar die vom letzten Spiel der Haie zu Hause gegen Wolfsburg. Das war dieses unsägliche 1:5. Ohne dass vielleicht die Derby-Niederlage gar nicht so schlimm gewesen wäre von der, mal abgesehen davon, dass es eine Derby-Niederlage war, aber von der Sicht auf die Partie her, weil damit war die Derby-Niederlage das zweite Scheißspiel innerhalb von einer Woche, denn Wolfsburg war auch schlimm.
Ja, Wolfsburg war echt nicht gut. Wenn die Haie es schaffen, also da genauso den Turnover zu machen, wie sie es halt geschafft haben vom ersten Heimspiel zum zweiten Heimspiel gegen Straubing, dann können wir uns wahrscheinlich auf eine gute Partie freuen.
Das wäre die erste 5-Spiele-Siegesserie seit, ich glaube, 3 Jahren.
Oh, jetzt hast du es beschrien.
Ja, man muss die Statistiken nennen, wie sie sind, Markus. Das müsstest du doch wissen.
Ja, ich wollte ja bei der Wahrheit bleiben, ist ja nun mal so.
Aber ja, Wolfsburg ein unangenehmer Gegner. Das Ganze, wie gesagt, das geht auch tatsächlich voll auf die Tabelle. Es ist 4-5. Es ist ein Punkt Unterschied zwischen beiden Teams. Das wird ein richtig enges Ding. Und wie gesagt, das kann immer sein, dass du nach dieser Partie irgendwo zwischen 3 und 6 landen wirst, je nach Ergebnis daraus, ne?
Ja, du kannst dich von Wolfsburg absetzen. Du kannst im Idealfall sogar Straubing überholen, vielleicht sogar auch auf Berlin aufschließen. Also es gibt so viele Möglichkeiten bei diesem Spiel. Und jetzt um die Jahreswende oder erstmal um die Weihnachtszeit und dann Jahreswende sind halt die Spiele, wo eins auf den anderen folgt und wo es wichtig ist, jeden Punkt mitzunehmen. Da kannst du einfach nichts liegen lassen.
Möchtest du noch mal daran erinnern, dass damals nach Weihnachten die Niederlagenserie unter Mike Stewart anfing?
Nö, möchte ich nicht. Hast du ja gerade getan.
Gut, reicht doch, ne? Und weißt du noch, wann die Niederlagenserie damals, diese lange Niederlagenserie unter Uwe Krupp anfing?
Oh, anfing, oh Gott.
Anfing.
Wahrscheinlich genau zum selben Zeitpunkt.
Ja, ein bisschen früher, schon Anfang Dezember am 5.12.
Ja, ist nicht weit weg. Aber wir erinnern uns, wo die Niederlagenserie damals unter Mike Stewart nach seiner Entlassung und dem Engagement von Uwe Krupp endete, ne?
Natürlich, sie begann und endete gegen Wolfsburg. Also der letzte Sieg vor der Niederlagenserie und der erste Sieg nach der Niederlagenserie war beides gegen Wolfsburg, korrekt.
Ja, irgendwie haben die Highs mit Wolfsburg.
Also, das wird eine sehr interessante Partie, ne? Karten, wie gesagt, gibt's auf jeden Fall noch zur Genüge. Sogar Steher- und Unterrang-Tickets, wenn auch nicht mehr viele nebeneinander, aber so ein paar Zweier kann man da noch finden. Gästeblock fast unangetastet, das ist aber auch nicht verwunderlich.
Mal gucken, wer bei Wolfsburg Donnerstag an der Tagesklasse anzutreffen ist.
Ja, vor allen Dingen dadurch, dass die Partie ja mit 30% im High-Adventskalender drin war. Und der Sven das fürs 3-3 Overtime auch in Wolfsburg geteilt hatte. Ne? Also bekannt war das Ganze, aber.
Ja, mal gucken.
Dann geht's für die Haie nach Augsburg. Am Samstag, 19 Uhr, Tag vor Heiligabend, ganz bescheidene Zeit meiner Meinung nach, aber da wird man nichts gegen machen können, wenn die Liga das so festlegt. Ja, und das ist auch immer ein unangenehmes Spiel gegen Augsburg, weil die brauchen sowieso jeden Punkt. Die sahen bisher beide Male gegen die Haie nicht schlecht aus, auch wenn es da nicht für einen Sieg gereicht hat in beiden Partien. Aber die waren noch beide in Köln.
Ja, und das ist das Spiel, was mir am meisten Sorgen macht, weil Augsburg in Augsburg... Da kann wieder alles passieren. Also das kann von Himmel hoch jauchzend schief gehen bis zu Augsburg wird aus der Halle geschossen. Also
ja.
Weiß ich nicht. Für das Spiel habe ich kein Gefühl, also wo es hingehen kann. Oder wo es hingeht. Also.
Aber sagen wir mal so, vom Stand her sind die Haie da im Vergleich zu Donnerstag glasklarer Favorit, muss man so sagen.
Ja, natürlich, aber Kopfsache.
Ja, also alle Statistiken, ne, für die Haie, Überzahl sogar in Unterzahl ist Augsburg schlechter als die Haie. Wenn wir uns die Bulli-Statistiken angucken, Augsburg unter den Haien.
Heißt alles nichts. Ist egal.
Aber machen musste sie erstmal natürlich.
Ja.
Dann kommt.
Ich habe das Gefühl, Spiele in Augsburg haben immer ihre eigenen Gesetze und die sind selten gut.
Da kommt noch ein ganz unangenehmer Gegner, zumindest diese Saison, in die Kölner Arena an Weihnachten am 26.12. Auch da gibt es noch Tickets im Oberrang 1, der Oberrang 2 noch nicht im Verkauf. Würde ich mal so sagen, geht wahrscheinlich am Ende des Tages so Richtung 15.000 bis 16.000 Zuschauer, also so am Schnitt dran vielleicht. Ja, Rumpelhockey das erste Mal zu Gast in Köln, Markus, ne?
Das ist dann nach Wolfsburg das zweite Spiel, wo es was gut zu machen gilt, denn in Frankfurt haben die Haie sich ja nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, ne? Also das war schon immer, also diese Saison zumindest, hat das Rumpelhockey doch tatsächlich zweimal gegen die Haie gewonnen.
Weder mit Ruhm noch mit Rum.
ja, vielleicht hilft auch Rum, keine Ahnung. Nee, lieber nicht, lieber bei Namensspiel als Formspiel. Also da haben die Haie was wieder gut zu machen und wird auch schwierig, ja. Frankfurt spielt eigentlich kein schlechtes Eishockey, aber was die Punkte angeht, wir hatten es eben, ne? Noch sind 7 Punkte auf die DEG. Frankfurt auf Platz 10, 3 Punkte Rückstand auf die Adler Mannheim, vorhin auf Platz 9. Die müssten halt auch wieder einen Zahn zulegen und wieder in die Spur finden. Ich hoffe mal, dass ich es nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Landesarena tun
werden. Warten wir mal das Wochenende ab. Wir haben eben gesagt, diese 7 Punkte können schnell weg sein. Lass das mal nur ein Punkt sein und dann ist Frankfurt da voll mit drin. Schauen wir einfach mal. Danach, und das gehen wir jetzt am Ende nur noch ein bisschen durch, danach das Derby, ausverkauftes Haus, 28.12.
Da gibt es erst recht, was wieder gut zu machen.
Dann in Mannheim, da gibt es was wieder gut zu machen für die Adler auf der anderen Seite, am 30.12., ein Samstag. Und dann geht es schon am Dienstag, den 2.1. in der Arena weiter gegen Iserlohn, die im Zweifelsfall um jeden Punkt gerade kämpfen, wie sonst was. Für die Partie gibt es noch unendlich viele Karten, sowohl im Unterrang als auch im Oberrang 1. Das Spiel ist allerdings natürlich auch erst, muss man natürlich jetzt dazu sagen, in 14 Tagen.
Hat alles noch ein bisschen Zeit. Bis dahin passiert noch viel rund um die Arena. Es sind auf dem Papier alles keine leichten Spiele, ne? Also weder die Heim- noch die Auswärtsspiele, auch wenn die Haie sich irgendwie in letzter Zeit ja auswärts leichter tun als zu Hause, obwohl sie jetzt aber das Haus gewonnen haben, ne, zweimal. Mal gucken.
6 Spiele, Markus, du weißt, was das jetzt für dich heißt.
Was, 6 Spiele?
6 Spiele sind das jetzt bis Iserlohn. Wo wir noch nicht wissen, ob wir zwischendurch vielleicht nochmal was erzählen den Leuten oder nicht. Also von daher. 0 bis 18, na?
Ich gehe mal mit dem 2-Punkte-Schnitt und sage 12.
Bin bei 14.
Gut. Ist okay.
Ich bin bei 14. 16 oder 18,
wer nehme ich die?
Nee, da.
Eigentlich würde ich auch mehr tippen, ne? Aber ich.
Ja, ich weiß.
Immer du. Die Worte eines Users im Kopf, der mir ganz klar gesagt hat: Hör auf, so aggressiv zu tippen, das bringt nichts.
Ja, ich gehe diesmal aggressiv dran. Irgendwas muss die Uwe Krupp-Schelte ja gebracht haben, und wenn es eine Siegesserie ist.
Ich werde nichts gegen sagen, wenn die Haie das auch umsetzen können auf dem Eis. Sehr gerne.
Gucken wir mal, was sich da in den nächsten Wochen dann entwickelt. Bei uns heißt das, in den nächsten Wochen sich entwickeln. Es wird noch ein kleines Feature geben vor Weihnachten von uns. Da schauen wir mal, wie das genau aussehen wird. Das wird dann so um Weihnachten herum, so 23., 24. wahrscheinlich kommen. Hat aber nichts mit einem normalen Sharkbite zu tun. Also von daher, das ist einfach nur so ein kleines Weihnachtsgoodie. An der Stelle von uns, wie gesagt, ob das zwischen den Jahren klappt, müssen wir mal schauen, denn auch da wird tatsächlich normal gearbeitet bei uns. Und mit, ja, du nicht, aber bei mir schon. Und da müssen wir mal gucken, ob das zeitlich dann mit jedem zweiten Tag ein Spiel auch irgendwo hinpasst, dass sich das Ganze dann eben auch lohnt. Am Freitag sind wir, wie gesagt, in Krefeld, Krefeld gegen Kassel, 2 mögliche Aufstiegsaspiranten, der eine rennt oben weg, der andere krebst im Kampf um Playoff Platz 10 gerade rum. Das eine ist Kassel oben, das andere ist Krefeld unten. Wir sehen mit ein paar von euch viele, viele, viele Ex-Haie. Mehrheitlich bei Krefeld, aber ein paar auch bei Kassel. Es könnte sein, dass wir dabei sind, wenn Ryan Olsen wieder ausrastet.
Oh, stimmt ja.
Wer weiß das schon, was da alles passieren wird am Freitag in Krefeld. Und bevor wir uns dann jetzt für heute verabschieden, Markus, wie schaut's denn mit deinem Wunsch für die Playlist diese Woche aus?
Ach, der Wunsch für die Playlist. Ja, ja, ich habe was vorbereitet. Willst du hören, was?
Ja, bitte.
Okay, dann spitz die Ohren. Wir haben, oder ich habe für die Playlist Aerosmith, Dream On.
Das nehme ich auf jeden Fall. Das war bei mir auch schon mehrfach mal so in Gedanken, hat es dann aber nie geschafft. Aber dann nehme ich das natürlich von dir. Und bei mir wird es weihnachtlich. Bei mir kommt was vom Trans-Siberian Orchestra drauf. Ich muss mich aber noch entscheiden, ob es Christmas Eve Sarajevo wird oder ob es Wizards of Winter wird.
Dann aber eins doch jetzt mal hier fest.
Nö, das können die Hörer dann in der Playlist selber herausfinden. Das ist dann gleich so eine Bauchentscheidung, welches dann reingeht und welches nicht.
Na gut.
Wenn ihr da auch noch ein paar Lieder draufbringen wollt, wie gesagt, zu Weihnachten erfüllen wir ein paar mehr Wünsche, haben wir schon gesagt, dann schreibt eine Mail an sharkbitepod@gmail.com. Schreibt auch eine Mail dahin, wenn ihr Themen habt, über die wir reden sollen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen, Lob, Kritik habt, alles dahin, sharkbitepod@gmail.com. Ansonsten findet ihr uns auf den üblichen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, überall unter sharkbite_pod. Und da kommen ja momentan immer so viele neue und sowas, wo wir schon länger sein wollten, das aber noch nicht sind. Jetzt haben wir Weihnachten vor der Tür, wer weiß, was da dann auch noch so passiert. Ob wir da auch Weihnachtsgrüße von anderen Plattformen noch schicken. Wenn ihr die Playlist sucht, über die wir gerade gesprochen haben, die findet ihr bei uns auf der Homepage ganz oben neben den Buttons für die sozialen Kanäle. Da gibt es auch einen Button für Spotify. Da ist für euch die Playlist hinterlegt. Und Markus, wenn du nichts mehr hast?
Nö, wovon auf der Agenda ist nichts mehr. Das Einzige, was noch ist, alle, die man nicht mehr sieht, nicht mehr hört, schon mal vorab auf diesem Wege frohe Weihnachten.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt gleich hört ihr Uwe Krupp auf zwei Pressekonferenzen, erst Straubing und später dann gegen Nürnberg. Und zwischen diesen beiden Pressekonferenzen das Interview mit Tobi Antschitschka nach der Straubing-Partie und am Ende hinten raus noch Maxi-Kamera nach der Partie gegen Nürnberg. Wie gesagt, ein bisschen was gibt's vor Weihnachten noch, deswegen gibt's von mir noch keine weihnachtlichen Grüße. Das kommt noch, da müsst ihr noch mal vor Weihnachten reinhören. Macht das sowieso, freuen wir uns immer drauf. In diesem Sinne, hört jetzt noch in die O-Töne rein. Bis zum nächsten Mal.
Ja, guten Abend. Ich habe es ähnlich gesehen wie der Thomas, wie Tom. Ziemlich ausgeglichenes erste Drittel. Ich glaube, beide Mannschaften waren sehr darauf bedacht, dass man dem Gegner nicht viel zulässt. Straubing ist die beste defensive Mannschaft der Liga. Wir wussten, dass wir wenig Kontermöglichkeiten bekommen werden, dass da immer Gleichstand wird, 2-gegen-2 Situationen oder 3-gegen-3 Situationen. Und da gehört ein bisschen Geduld dazu. Ich glaube, das hatten wir heute insgesamt. Unser Überzahl hat uns dann ein wichtiges Tor gemacht. Und unser Penalty-Killing war stark heute. Insgesamt, glaube ich, war die Mannschaft sehr fokussiert, hat das umgesetzt, die Sachen, an denen wir gearbeitet haben. Und ja, insgesamt über 60 Minuten richtig solides Eishockeyspiel gespielt. Wir wussten, wie gesagt, es wird ein schweres Stück Arbeit. Und Straubing, denen ihre Identität ist, dass sie hart arbeiten und wenig zulassen. Und ich glaube, wir waren heute vorbereitet auf das Spiel. In den 3 Spielen, die wir jetzt gespielt haben, war, glaube ich, haben wir heute deutlich die beste Mischung gefunden von dem, was wir immer von uns selbst erwarten und wie wir das Spiel spielen müssen. Und wie gesagt, richtig gutes Spiel, freue mich für die Jungs. Am Sonntag geht's weiter. Dankeschön.
Vielen Dank, Uwe. Vielen Dank an die Mannschaftsleitung und zwar an der Presse. Tobias Bonk.
Uwe, zur Unterzahl. Straubing natürlich mit Nick Mettin einen richtig guten Verteidiger da am Punkt. Es sah so ein bisschen aus, als hättet ihr den so ein bisschen enger noch zugestellt. Das heißt, dass ihr nicht so eine normale Box gespielt habt, sondern eine mal extra hingestellt habt. War das auch so der Plan?
War das zur Unterzahlformation der Haie?
Ja, der Nick hat natürlich viele Tore. Ich glaube, die Hälfte seiner Tore sind in Überzahl. Und Und von den 15 Überzahltoren, die Straubing geschossen hat vor diesem Spiel, glaube ich, ist er an vielen beteiligt. Wir wissen natürlich, dass es ein Faktor ist. Aber die haben auch andere Spieler, die von denen Gefahr ausstrahlt. Wir natürlich haben ein Auge drauf gehabt und wissen auch, von wo die Gefahr, wo die Angriffspositionen sind. Aber ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht, die Passbahnen zuzumachen. Und und wenn in Unterzahl der wichtigste Unterzahlspieler ist der Torwart. Und da sind wir im Moment, hat der Tobi eine echt gute Form und macht einen Riesenjob und gibt uns immer wieder eine Möglichkeit, den ersten Safe zu machen.
Rückkehr von Andreas Thunesson, konntest du auch wieder ein bisschen umstellen. Andreas Thunesson wieder zu Orion Kammer und die Reihe, die Wolfsburg so gut funktioniert hat, mit Wohlgemutsdorf und Fernsehen. Erstmalig seitdem wieder zusammen dazu, vielleicht einen Satz zu den drei, weil das natürlich richtig gut gehört.
Zur Reihe von Wohlgemutsdorf und von Kreisdorf.
Ja, die Personalsituation, die Mannschaft stellt sich ja auf so ein bisschen nach der Personalsituation. Es gibt immer Sachen, die wir ausprobieren können oder die wir auch schon ausprobiert haben. Aber das Wichtigste ist halt, dass die Jungs gesund sind. Und mit dem Andreas wieder zurück, das hilft uns. Damit sind wir ein bisschen tiefer aufgestellt. Ich glaube, auch mit der Eiszeit können wir besser verteilen und es ist nicht ganz so viel Belastung auf den 3-Sturm rein oder 2-Sturm rein. Sondern wir konnten heute durchspielen mit 4 Reihen und das ist, dann sind wir besser. Das, ich glaube, dann spielen wir unser bestes Eishockey, wenn wir die Möglichkeit haben, mit 4 Reihen zu marschieren.
Tobi, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Back-to-back-Shutouts. Karriere ist jetzt noch nicht ganz so alt, aber auch in der Jugend kommt das wahrscheinlich nicht so häufig vor, ne?
Nee, also das ist mir auch zum ersten Mal passiert, aber ja, ich muss sagen, die Mannschaft überragend gespielt heute, 60 Minuten kaum was zugelassen und ja, es freut mich natürlich riesig.
Es ist mal schön, wenn man Torhüter zum Interview hat, der hat das ganze Spiel immer vor sich. Wie sah das Spiel aus seiner Position aus?
Ja, sehr gut, natürlich. Die Jungs hatten immer einen guten F3, waren immer schnell hinten, einen guten Backcheck, haben mir das Spiel sehr einfach gemacht heute und ja, der Shutout spiegelt auch die Leistung der Mannschaft wieder.
Jetzt seid ihr nach der Derby-Niederlage seid ihr sehr gut zurückgekommen. Ist da so ein bisschen Ruck durch die Mannschaft gegangen nach dem 1-7?
Natürlich, das Derby gegen Düsseldorf, das hat sehr weh getan. Jeder war frustriert, jeder war sauer, das hat man gespürt. Und ja, jeder hat aber auch ein bisschen Motivation dadurch gewonnen. Und ja, das sieht man in den letzten Spielen, dass das ja vielleicht so ein Wake-up-Call war.
Jetzt kommt am Sonntag Nürnberg, die sind da schon zum dritten Mal die Saison. Was erwartest du von der Partie?
Ja, Nürnberg, immer ein Team, das volle 60 Minuten hart arbeitet. Junge, schnelle Spieler, immer sehr unangenehm, gegen die zu spielen. Deswegen, wir müssen hellwach sein, eigentlich genauso wie heute spielen und dann brennt, glaube ich, nichts an.
Durch harte Arbeit bist du jetzt, hast du im Vergleich zu Patrowski, zu Mirko, ein bisschen die Nase vorn. Wie würdest du das sehen?
Ja, natürlich, es kann nur ein Torwart spielen, aber Mirko ist ein Top-Torwart mit viel Talent, deswegen, ich habe vielleicht momentan ein bisschen das Momentum, aber im Eishockey geht das schnell, deswegen, Mirko wird seine Spiele auch wieder machen.
Ja, guten Abend. Es war das erwartet enge Spiel. Wir wissen, die Spiele zwischen Nürnberg und Köln sind immer, ja, geht es um einen Bounce oder eine Situation, wie das Spiel entscheidet. Und ich glaube, wir sind heute im ersten Satz, wir sind gut aus der Kabine gekommen, aber du konntest sehen, mit welcher Entschlossenheit Nürnberg heute gespielt hat. Ich glaube, insgesamt haben die, wir waren nie irgendwie sicher im Spiel oder dass wir das Spiel so kontrolliert haben, wie wir das uns eigentlich vornehmen, weil Nürnberg mit ihrem Tempo, ihrem Footspeed sich immer wieder gute Chancen ermöglicht haben, tief in unserem Drittel waren. Und das ist ein Spiel, wo du hellwach sein musst. Und ich glaube, wir haben uns das Leben zum Teil ein bisschen schwer gemacht, aber insgesamt einen Weg gefunden, am Ende im Spiel zu sein. Und ich glaube, bei 2-0 haben wir zwei kritische Fehler gemacht, die dann zum 2-2 geführt haben. Und danach wurde das Spiel natürlich, war es ein richtiges Playoff-Spiel, wie der Tom schon gesagt hat, ein bisschen Oldtime-Hockey dabei. Aber ich glaube, die letzten 20 Minuten haben wir uns darauf besinnt, was wir uns vorgenommen haben. Mit dem 3-2 haben wir vielleicht ein bisschen mehr verteidigt, als wie wir das ursprünglich wollten. Aber wie gesagt, Nürnberg ist eine Mannschaft, die dich aus der Komfortzone zwingt mit ihrem Tempo und die Art und Weise, wie sie spielen und immer wieder Scheiben hinter uns bringen mit hoher Konstanz. Und das wird ein enges Spiel und wir freuen uns über die 3 Punkte. Und mit guten Mannschaftsleistungen am Ende viele Schüsse geblockt und einfach viele Kleinigkeiten gut gemacht vor unserem Tor. Dankeschön.
Vielen Dank, Uwe, vielen Dank an beide Korps. Das war unser Interpresse. Tobias Mann.
Wo du hast es bei den ersten beiden Spielen gegen Nürnberg die Saison schon gesagt, die sind schnell, die bewegen sich gut, die spielen diese langen Pässe. Warum konnte das heute vielleicht ein bisschen schlechter verteidigen als in den ersten beiden Spielen?
Wir brauchen zum Vergleich mit den anderen Spielen gegen Nürnberg.
Ich glaube, wer die letzten Spiele von Nürnberg gesehen hat, wir haben die Wolfsburger Torchancen, Nürnberg gegen Wolfsburg ausgewertet, die hatten 22-11 Torchancen für Nürnberg. Und die sind einfach, die spielen einfach echt gut und spielen gutes Eishockey, haben vielleicht nicht die im Abschluss die so viel Erfolg, wie sie sich das wünschen oder was sie sich erarbeiten könnten. Aber wir wussten, dass das heute, du brauchst nicht auf die Tabelle gucken in unserer Liga. Das ist ein Spiel, wo die wir nicht heute unter Druck setzen, und das hat Nürnberg gut gemacht. Wir mussten viel verteidigen, und wie ich schon vorhin gesagt habe, wir haben uns ein bisschen das Leben auch selbst schwer gemacht mit ein paar Entscheidungen, wo wir besser agieren können, aber insgesamt waren wir gut genug, um im Spiel zu sein, und wie gesagt, und die zwei Gegentore, die gefallen sind, sind auch aus Reifenplatzern gefallen, also da waren schon zwei Fehler, die uncharakteristisch sind für uns. Und ansonsten haben wir gut verteidigt.
Pascal, mal Glückwunsch zum Sieg gegen Nürnberg. Führ uns mal so ein bisschen durchs Spiel aus deiner Sicht.
Erstmal danke. Ja, ich glaube, dass wir einen guten Start hatten. Es ist natürlich schön, dass man gleich mal in Führung geht und nicht hinterherlaufen muss. Ja, klar, dass wir ein bisschen nachgelassen haben, auch ein bisschen passiv waren, Nürnberg so ein bisschen ins Spiel reinkommen lassen haben. Wir wussten um die Stärken von Nürnberg. Wir wussten, dass sie extrem läuferisch extrem stark sind. Das haben sie uns auch gezeigt, dann haben viel kreiert in Offensive, hatten natürlich mit Tobi einen extrem guten Rückhalt. Schießen dann eigentlich das 2-0 und dann, ich glaube, diese Härte und alles, das hat uns ein bisschen aus dem Spiel gebracht, haben Nürnberg zurück ins Spiel gelassen. Aber ich glaube, dann sieht man irgendwo auch die Qualität im letzten Drittel. Ich glaube, dass du dann wieder zu deinem Spiel findest, ein Spiel, egal wie, gewinnst. Ich glaube, das ist dann auch eine Stärke, mental sowie von der Qualität her. Und ja, ich glaube, da haben wir gezeigt, dass wir jetzt wirklich ein Top-Team sind.
Du hast das früher 1-0 angesprochen, aber es war von dir nach 20 Sekunden. Schon mal in der Karriere so einen frühen Treffer selbst gemacht?
Ja, ehrlich gesagt, genau letztes Jahr gegen Frankfurt. Da habe ich noch schneller ein Tor geschossen. Ist natürlich immer schön, wenn du so ein Spiel startest. Es gibt da gleich ein gutes Gefühl. Und hilft natürlich der Mannschaft auch, dass wir einen guten Start hatten.
Und an der Goalie-Fight, den hast du auch angesprochen, kommt ja auch nicht so häufig vor. Du warst bei der ganzen Situation auf dem Eis, das fing ja woanders an. Wie hast du das Ganze so ein bisschen gesehen?
Ich habe es erst relativ spät eigentlich gesehen. Ich glaube, dass wir einen relativ guten Breakout hatten, sind dann ins Drittel reingekommen, war eigentlich ein Bulli, und dann, ich glaube, dann kam das Ganze, ich glaube, ein bisschen so ein Stockstich, ging das alles los. Muss man vielleicht auch sehen oder sich nochmal anschauen. Dann war ein bisschen was los vom Tor. Dann gar nicht mitbekommen, dass der Tobi auch auf der anderen Seite war. Das kam man erst relativ spät. Und ja, ich glaube, heute ist vieles passiert, und ich glaube, viele werden über das Spiel noch ein bisschen reden.
Was hat dann dieser Goalie-Fight bei euch bewirkt? Hat da nochmal einen Rutsch durch die Mannschaft gegeben?
Naja, zu dem Zeitpunkt waren wir ja vorne. Also für uns, wir mussten jetzt nicht unbedingt diesen Ruck brauchen. Haben gestern kurz darauf auch das 2-0 gemacht. Ich glaube, zu dem stand noch 1-0, wenn ich mich ganz täusche. Da hat man eigentlich das Spiel auch in der Hand und haben dann natürlich durch viele so Kleinigkeiten, durch so kleine Raufereien uns dann irgendwie vom Spiel bringen lassen. Haben Nürnberg das auch eiskalt ausgelöst direkt danach, 2-2, und dann sind wir froh, dass wir jetzt mit 3 Punkten aus dem Spiel rausgehen und natürlich den Anschluss nach oben dann wieder verringern. Das ist natürlich das Ziel.
Das war jetzt der 4. Sieg in Folge nach der, ich sag mal, Klatsche in Düsseldorf. Was war da mit der Mannschaft passiert?
Also waren jetzt genau jetzt Düsseldorf oder mit den 4 Spielen?
Nach dem Spiel.
Ja, in Düsseldorf haben wir uns natürlich das anders vorgestellt. Aber passiert im Eishockey. Gibt es so Tage, wo gar nichts funktioniert. War natürlich ärgerlich, dass es gegen Düsseldorf war. Aber ich genau, wie Sie es gerade schon gesagt haben, danach wir haben uns zusammengerauft, haben wirklich viel Video geschaut, haben viel miteinander gesprochen, sind das System nochmal durchgegangen, dass wir alle auf der gleichen Seite sind. Und ich glaube, seitdem sieht man, dass wir wirklich extremes System spielen. Da machen die Kleinigkeiten einfach richtig, machen jetzt nichts Spektakuläres, aber es ist bis jetzt erfolgreich. Und genau daran müssen wir anknüpfen. Und ich glaube, wie man letztes Spiel sieht, macht uns das extrem stark und extrem gefährlich. Und macht euch Spaß, wenn wir jedes Mal mit 3 Punkten aus dem Spiel rausgeht.
Und damit bleibt man weiter oben.
Genau.